Das ist RRO am Donnerstag, beziehungsweise am Freitag, am Nachmittag. Und eben Kondukteur für heute Nachmittag ist der Janik Zeihischer, der am Mikrofon. Guten Tag wohl. Und heute haben wir eine rechte Hege gemacht. Wir sind vom Gornengrad auf über 3100 Meter. Und passend zu der Atmosphäre haben wir jetzt sogar den ersten Beitrag. Ist ein Reporter, der Yves Walker, der hat nämlich der Reinhold Messner, die Kultfigur, die bekannte Figur aus der Bergsteigerszene getroffen und mit ihm kann ein Gespräch machen.
RRO Erlebnisbahn nimmt ihn mit.
Reinhold Messner, Extrembergsteiger, Abenteurer, Buchautor, Politiker. Sie sind ein Mann mit vielen Talenten.
Das lassen wir dahingestellt sein. Ich habe vieles gemacht, das ist wahr. Als Kletterer, als Höhenbergsteiger, als Grenzgänger, als Politiker nur sehr kurze Zeit. Im Moment mache ich gerade eine Museumswelt, die ich gestalte über den Berg. Und hier in Zermatt fangen wir an, einen Film zu machen über 150 Jahre Annäherung der Menschen an die Berge. Und wir beginnen dabei mit der Matterhorn-Tragödie 65.
Vielleicht zuerst kurz zu Ihnen als Person. Eben, Sie sind ja der erste Mensch, der eigentlich alle 8000er ohne Flasche Sauerstoff bestiegen haben etc. Das ist ja ein unbändiger Wille steckt ja da dahinter. Wie erklären Sie das? Von wo haben Sie den? Wie kam das?
Also ich bin so aufgewachsen wie die Zermatter vor 150 Jahren, also in einem Bergtal, das heute noch relativ bescheiden und eng ist. Und wenn man weiß, wie die Zermatter vor 150 Jahren, bevor Wimper hierher kam und das Matterhorn bestiegen hat, gelebt haben, versteht man, dass die alles einsetzen mussten, um überhaupt überleben zu können in dieser Höhe, bei dieser Steilheit der Felder, bei den Almen. Und so sind die Bergmenschen fast alle zu starken Wildnismenschen geworden, Entscheidern geworden, mehr oder weniger auch geschickt im Umgang mit den Naturkräften und haben gelernt zu überleben. Mehr als Städter, die sehr viele Annehmlichkeiten hatten in ihrem Leben. Und ich komme aus einer solchen Welt, und zwar nicht nur ich persönlich, sondern auch meine Vorfahren, und habe als Kind schon angefangen, Berge zu besteigen und hatte damit auch die Möglichkeit, sehr früh mir dann Instinkte anzueignen, die mir später geholfen haben, zu überleben.
Es ist auch so, man sagt ja von Ihnen immer wieder, man hört dann auch in den Medien, Sie sind ein Mann, der schon auch provokativ sein kann, auch was, die Bergsteigen, die Kultur, Sie haben Erinnerungen etc. Warum ist das so?
Also ich bin jemand, der sehr genau beobachtet und dann auch deutlich sagt, was er herausgefunden hat. Ich habe in der Alpinengeschichte immer wieder, seit ich selber aktiv bin, meinen Mund aufgemacht und etwas gesagt, was vielen nicht gefallen hat. Ich bin jetzt nicht zum Provokateur geworden, weil mir das gefallen würde, aber ich würde einen Teufel tun, um meine Gedanken sozusagen zu verfälschen, um irgendwo gut anzukommen. Also darum geht's mir nicht. Mir geht's nicht darum, dass mich alle beklatschen oder schätzen, sondern mir geht's darum, dass ich in absoluter Freiheit sagen darf, was ich will. Das heißt, die freien Gedanken, Schiller mit dem Wilhelm Tell, sind mir heilig. Die Selbstbestimmung, selbst zu bestimmen, was man macht und wie man es macht, ist mir auch heilig. Und ich habe nun einmal nicht nur Berge bestiegen und gute Klettereien gemacht, sondern ich habe ja auch die ganze Geschichte des Herangehens des Menschen an die Berge studiert. Das gefällt mir sehr gut. Habe auch jetzt wieder das Wimperbuch gelesen und ein paar Bücher, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind, um zu verstehen, was in dieser Tragödie am Ende der Auslöser war für die Spannungen, die es anschließend gab. Und ich glaube, die Geschichte ganz gut verstanden zu haben. Und ich bin immer noch der Meinung, die eigentliche Hintergrundgeschichte der Psychologie dieser Figuren zwischen Carell und Wimper, den anderen Engländern, auch den Taugwalders, obwohl das relativ klar ist, das ist erst noch zu schreiben.
Wenn Sie aber sagen, eben ein Mensch wie Sie, der doch stark auch in der Öffentlichkeit steht, seine eigene Meinung sagen will, wie es ihm auch passt, so viele Menschen gibt es eigentlich nicht mehr heutzutage.
Nein, die dürfen vor allem nicht Spitzenpolitiker machen. Ich war nur Hinterbänkler, weil da würden sie ja Spitzenpolitiker nicht gewählt. Das heißt, sie sind dann gezwungen, mehr oder weniger populistisch zu sein. Und der Populismus ist mir ein Gräuel.
Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei der Politik. Sie sind Süditaliener, Südtiroler, Italiener in dem Sinn. Wählen Sie Berlusconi?
Nein, ich wähle Berlusconi nicht. Ich war sogar ein entschiedener Gegner von Berlusconi. Was jetzt passiert in Italien, ist sehr spannend, weil Berlusconi versucht mit seiner Macht, die immer noch hat, nicht, er stellt die größte Zahl von Senatoren, also kann er die Regierung platzen lassen. Er ist im Parlament nicht in der Mehrheit, aber nicht viel weiter hinten wie die nächststärkste Gruppierung. Und er droht jetzt mit Regierungsbruch, sollte er nicht begnadigt werden. Aber der Staatspräsident kann ihn nicht begnadigen, sonst ist das ganze italienische Rechtswesen ad absurdum geführt. Also was jetzt passiert, müssen wir schauen. Ob vielleicht ein Outlaw oder ein Mensch, der eigentlich ins Gefängnis müsste, wenn er nicht das Alter hätte. Er hat ja selber ein Gesetz gemacht, dass man nach 70, ich erreiche dieses Jahr im nächsten Jahr, also nicht mehr ins Gefängnis muss. Da schmunzle ich dabei. Gut, das ist halt so. Gesetz ist Gesetz. Aber Berlusconi hat die Möglichkeit, auch als Straftäter die italienische Politik vor sich herzutreiben. Also da sind wir in einem Land, wo ich frage, was ist mit dem Rechtsstaat? Was ist mit dem Grundgesetz? Also wenn er begnadigt werden sollte, ist das Grundgesetz in Italien aus den Angeln gehoben.
Vielleicht ganz kurz, sprechen wir etwas anderes an. Sie sind eben auch Buchautor, haben die Erfahrungen, die Sie da erlebt haben, natürlich dann auch festgehalten. Es ist auch so, dass Sie quasi als Extremsportler auch Managerseminare geben. Sie haben eine extreme Medienpräsenz für einen Bergsteiger. Wie erklären Sie sich das? Und vielleicht auch die Verbindung von Extremsportlern, die sehr gefragt sind bei Managerseminaren.
Also ich bin kein Extremsportler, ich bin ein Abenteurer. Diese Extremsportarten, diese Kicksportarten, die hohes Können fordern, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten entstanden sind, sind nicht unbedingt meine Welt. Mir geht es immer um einen Menschen, der sich in die Wildnis hinauswagt und versucht, mit seinen Fähigkeiten zu überleben, in großer Höhe oder in den großen Wüsten oder auch in steilen Felswänden. Die Extremsportler, die springen heute von den Wänden runter, die fahren über die Matterhorn-Nordwand, nicht gerade, aber fast herunter. Die klettern den 11., 12. Schwierigkeitsgrad an kurzen Routen, wo sie relativ abgesichert sind. Das Abenteuer setzt voraus, dass ich die Sicherheit habe, die Selbstsicherheit habe, auch dort, wo die Natur unberechenbar ist, zurechtzukommen. Aber die Natur ist unberechenbar und das heißt, ich kann nicht alles voraus berechnen. Der Extremsportler berechnet das voraus und hoffentlich geht es meistens gut. Aber wenn er einen winzigen Fehler macht, dann ist er tot. Ich kann auch Fehler machen, die kann ich korrigieren, weil das Ganze langsamer geht, oft Wochen und Monate dauert. Nun tut ein Manager ja auch Entscheidungen treffen. Wir sind auch die Extremsportler, Unternehmer. Wir unternehmen etwas. Wir müssen eine Entscheidung treffen, die Verantwortung übernehmen und dann das möglichst perfekt machen. Und da fühlen sich sehr viele Unternehmer, die Wirtschaftsunternehmen führen, parallel im Boot, wobei die nur die Firma in den Sand setzen können und wir das Leben verlieren, wenn wir einen Fehler machen. Aber die Entscheidungsfindung und das Leadership funktionieren nicht unähnlich. Und da lassen sie sich sozusagen von Exoten, von Aushäusigen irgendwann mal eine Idee geben oder einen Ratschlag geben, wie sie sich selber verhalten könnten. Ich mache sehr viele solche Auftritte weltweit. Nicht mehr so viele, weil ich jetzt meine Hauptenergie auf mein Museum verlegt habe, wo ich viel nachhaltiger erzählen kann, wie das eigentlich funktioniert mit Menschenberg.
Ararum, Freitag Nachmittag, wir senden live vom Gornergrat über 3100 Meter. Zum Glück sind wir gestern schon hier gewesen, daheim. Wir haben schon ein bisschen akklimatisieren. Gestern ist das Herz noch ein bisschen schneller gegangen. Heute geht's nicht tipptopp. Und der Yves Walker ist Ararreporter, hat gestern ganz eine bekannte Figur aus der Bergsteigerszene getroffen. Nämlich der Reinhold Messner.
Nostalgie, wir sind 14 Tage unterwegs mit Nostalgiezug. Wir schauen an den Tourismus früher und jetzt, vor 100 Jahren und wie jetzt der Wandel ist. Zermatt, ein extremes Beispiel. Was sagen Sie dazu?
Also für mich sind beide Teile, der Alpinismus früher war es hier hauptsächlich Alpinismus, und der Tourismus heute Tatsachen. Dass sich Zermatt verändern musste, das ist auch klar. Zermatt konnte ja nicht irgendwie ein Überbleibsel aus dem Mittelalter bleiben. Und vor 150 Jahren, als Wimper hierher kam, da war es einfach ein ärmliches Bergdorf. Sehr hoch oben die Höfe, wenn es überhaupt Höfe waren. Dann natürlich steile Felder. Man stieg mit den Schafen im Sommer hinauf bis auf 2300 Meter Meereshöhe. Für mich alles nachvollziehbar. Nun kam der Tourismus am Beginn in Form von Bergsteigern aus England, in erster Linie sehr wohlhabenden, und ein Gästezimmervermieter hat dann aus zwei Zimmern vier gemacht und dann ist das gewachsen und heute ist Zermatt mehr oder weniger ein Hoteldorf. Sehr eng verbaut. Ob das nachhaltig funktioniert, möchte ich gar nicht einmal sagen. Aber leben tut dieses Dorf heute von den Touristen, die kommen im Winter Alpinskilauf zu machen. Die gehen nicht zu Fuß auf die Berge hinauf. Die sind hergekommen, weil hier Pisten da sind, weil Seilbahnen da sind, weil es natürlich auch ein schönes Abendleben dann gibt. Ich sage absichtlich nicht Nachtleben, gibt es hier in diesen Dörfern nicht, muss es auch nicht geben. Und im Sommer kommen sie, weil es einfach fantastisch ist, das Matterhorn zu sehen, ist einer der schönsten Berge der Welt, mit seiner ganz eigenwilligen Form. Die Walser waren vielleicht auch so eigenwillig wie dieses Matterhorn. Aber die haben inzwischen gelernt, Gastgeber zu sein, Dienstleister zu sein, sonst können sie nicht konkurrieren im heutigen Tourismus. Und Zermatt gehört, was den Bergtourismus angeht, zu den 4, 5 wichtigsten Destinationen der Welt. Und darauf dürfen die Zermatter stolz sein, haben ein bisschen was von der ehemaligen Kultur und Kulturlandschaft bewahrt, ein bisschen was. Das meiste ist inzwischen verbaut, was an Flächen da war. Und die Frage ist natürlich, wie lang trägt das? Gornergratbahn ist eine sehr alte Bahn, ist eine sehr frühe Entwicklung. Heute lebt Grindelwald und das Jungfraujoch auch von der Bahn, die vor 100 Jahren gebaut worden ist. Heute nicht mehr denkbar wäre, würde nicht mehr erlaubt, würde nicht mehr bezahlbar sein. Und sich an solchen Infrastrukturen anzuhängen, finde ich gut. Aber man muss dann früher oder später schon überlegen, dass man die Zahlen nicht reduziert, aber im Griff hat. Und deswegen finde ich es gut, was am Matterhorn im nächsten Jahr passieren wird, dass man das Ganze sozusagen redimensioniert und früher oder später überlegt, ob man eben hohe Qualität haben will und dafür ein bisschen weniger Leute oder Masse haben will und eben nicht so hohe Qualität. Nachhaltiger ist sicherlich die Qualität.
Aber es ist auch so, eben, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Gornergratbahn. Das war ja früher mal die Idee, vielleicht sogar eine Zahnradbahn direkt aufs Matterhorn zu machen. Es kann ja nicht im Sinn sein. Sie sind ja auch ein bisschen doch Umweltschützer, sagen Sie auch. Hand aufs Herz. Würden Sie lieber zu Fuß auf den Gornergrat gehen?
Nein, ich bin in erster Linie Umweltschützer. Aber ich bin ein Praktiker auch darin. Also kein Berggebiet in den Alpen kann auf Dauer allein von der Landwirtschaft überleben. Früher hatten wir ja im alpinen Raum eine viel differenzierte Arbeitsmöglichkeit. Also da wurde gehandelt, da wurde gesamt, also mit Tieren Material verschoben, es wurde Bergbau betrieben, es wurde geschnitzt. Also man hat viel mehr getan, viele verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, um überleben zu können. Heute haben wir hauptsächlich ein bisschen Landwirtschaft und Tourismus. Und wo der Tourismus nicht hingekommen ist oder wo die Leute kurz abgewandert sind, in Italien, in den Südalpen, zum Beispiel von den Bauerndörfern hinunter zur Fiat, weil sie dort in der Industrie arbeiten konnten, sind die Dörfer heute leer. Es ist niemand zurückgekommen. Das ist nicht mehr möglich. Da ist auch kein Tourismus entstanden. Man hat aber allerdings in einigen Gebieten zu sehr auf Masse aufgebaut und damit natürlich auch sich Zukunftsmöglichkeiten verbaut, Qualitätstourismus zu machen. Wir erleben ja jetzt, dass der gesamte asiatische Raum zu uns kommt, mit China inklusive. Und es wird Menschen geben, die sich das auch in 50 oder 100 Jahren leisten können. Und da werden jene Gegenden punkten, die möglichst viel von ihrer ehemaligen Kultur bewahren, die in der Lage sind, die Landschaft zu pflegen, also die Hänge zu mähen, die oben die Almen zu beweiden, kostet alles Geld, kostet alles Know-how. Und die vielleicht gute Weine produzieren, gerade wie die Walliser auch, nicht, die ja sehr gute Weine haben. Das gehört im Grunde alles dazu. Ich bin ein Mensch, der sagt, wie schaffen wir es, dass wir auch in 1000 Jahren erfolgreich in den Alpen leben können. Und das geht wahrscheinlich nur, wenn wir mindestens beide Seiten, die Landwirtschaft und den Tourismus, pflegen und versuchen, ein Gleichgewicht zu finden, dass die Stadtkultur nicht eins zu eins ins Gebirge kommt und gleichzeitig die Bergkultur, die einmal da war, die heute nicht mehr tragen würde, verschwindet. Ich sehe mich als Umweltschützer, aber auch als Praktiker. Ich habe gar nichts davon, wenn mir ein Berggebiet ausstirbt, alle Leute weggehen und niemand mehr die Felder mäht und niemand mehr die Schafe hinauftreibt, dann wird das Ganze verstraucht, verstaudet, Monokultur am Ende und ist auch nicht schön. Es wäre jammerschade, wenn Zermatt nicht da wäre, wenn die Menschen nicht da wären, wenn die Hotels nicht da wären. Aber ich glaube, an Menge ist genug verbaut, an Kubatur. Wenn schon, muss man die Hotels, die in den 60er, 70er Jahren so schnell aus dem Boden gestampft worden sind, mit besserer Architektur wiedererstellen.